Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu einem Gespräch mit Brigitte Bühlen. Man könnte sie Pflegelobbyistin nennen. Jedenfalls hat sie eine Stiftung für pflegende Angehörige gegründet und sitzt ihr auch vor. Und jetzt sitzt sie für uns in einem Studio in München. Guten Morgen in die bayerische Hauptstadt.
Guten Morgen.
Sind Sie vom Leben gespült worden nach München oder sind Sie gebürtige Münchnerin?
Ich bin gebürtige Münchnerin. Meine Eltern sind aber vor meiner Geburt aus Baden-Württemberg ausgewandert nach Bayern.
Und sind Sie nicht nur gebürtige, sondern auch überzeugte Münchnerin?
Ich bin eine der ganz überzeugten Münchnerinnen, ja.
Was überzeugt Sie so an dieser Stadt?
Ich liebe diese Stadt, weil sie ist eigentlich keine Großstadt, sondern wenn ich irgendwo von einer anderen Stadt nach München zurückkomme, dann habe ich immer das Gefühl, ich plumps in ein rotes Plüschsofa. Es ist einfach so eine gemütliche Stadt. Man lässt sich leben und man sitzt auf der Straße und man lässt die Leute so an sich vorbeilaufen. Es ist einfach eine Stadt, eine sehr für mich liebenswerte und lebenswerte Stadt.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur ist heute Morgen Brigitte Bühlen. Sie hat sich über viele Jahre, über 20 Jahre, um ganz genau zu sein, um ihre an Demenz erkrankte Mutter gekümmert. 7 Jahre davon bei sich zu Hause und dann weitere 13 Jahre war die Mutter in 2 Heimen untergebracht. Jetzt sind Sie, Frau Bühlen, ja nicht nur Tochter, sondern Sie sind auch Ehefrau und Mutter. Wie sind denn in diesen Jahren der Betreuung zu Hause bei Ihnen, Ihr Mann und die 3 Kinder sind, glaube ich, mit dem Zusammenleben mit der dementen Großmutter oder Schwiegermutter klargekommen?
Die Frage ist gut. Ja, mein Mann und meine Kinder sind sehr gut zurechtgekommen mit meiner Mutter. Die einzige, die nicht gut zurechtgekommen ist, war ich.
Ach, heißt was?
Heißt, dass ich einfach nicht akzeptieren konnte die erste Zeit, dass meine Mutter sich verändert. So hatten wir das nicht ausgemacht. So war eigentlich der Lebensplan nicht. Und mein Mann hat es genommen, wie die Situation eben war und ist auf die Geschichten meiner Mutter eingegangen. Meine Mutter war immer freundlich und wenn meine Mutter gesagt hat, oh, da waren wir ja gestern gerade, dann habe ich gesagt, nein, Mutter, da waren wir nicht. Wie sollen wir da gewesen sein? Und mein Mann hat gemeint, ach, war's schön.
Und sind denn auch die Kinder im Übrigen, wie alt waren die in diesen 7 Jahren?
Naja, die waren so zwischen, lassen Sie mich überlegen, ja, so zwischen 10 und 17.
Naja, also doch noch wirklich Kinder, Söhne, Töchter?
2 Töchter und 1 Sohn.
Wie sind die denn, also Sie sagen, sind gut klargekommen damit, aber heißt das auch, dass Sie sie unterstützt haben oder dass Sie sich teilweise auch beschwert haben, weil Ihre Aufmerksamkeit natürlich ein Stück geteilt wurde?
Nein, das war tatsächlich nie der Fall, weil wir haben versucht, es schon gemeinsam zu wuppen. Und unsere Kinder, ich hab versucht, sie nicht allzu sehr mit einzuspannen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Mutter hat, eigentlich eher andersrum, meine Mutter hat Lateinwörter abgehört und dann hat mir meine Tochter später erzählt, das sei ganz toll gewesen, weil sie hätte zwischendrin immer ins Buch schauen können, das hätte meine Mutter ja gar nicht gemerkt und solche Sachen. Nein, haben wirklich zusammen, einfach ganz normal zusammengelebt und versucht, die Situation gemeinsam irgendwie zu schultern und die Kinder haben ihre Großmutter sehr geliebt, weil meine Mutter einfach, die war irgendwie nie erwachsen geworden. Die hatte so eine, auch so eine kindliche Art. Also man musste sie einfach mögen.
Und wenn man dann zum Beispiel Urlaub gemacht hat in diesen Jahren, dann war Mutter immer mit dabei?
Nein, beim Urlaub war sie nicht dabei. Wir haben nur alle Ausflüge, alle Unternehmungen mit ihr gemeinsam gemacht. Wir haben extra ein großes Auto gekauft, damit wir immer meine Mutter mitnehmen konnten. Und bei den Urlauben, das war immer ein bisschen schwierig, ja. Da hat dann eine gute Freundin sich ein bisschen gekümmert, auch um meine Mutter. Und da musste ich, ja, das war nicht ganz einfach. Und ich habe halt immer angerufen.
Nun ist Demenz, ich weiß das aus trauriger eigener Erfahrung mit meiner Mutter, ein schleichender Prozess. Also die Menschen sind ja nicht von einem Tag oder auch nicht von einem Jahr auf das nächste plötzlich nicht mehr ganz geistig anwesend. Mhm. War das dann diese Variante, dass die Mutter zu Ihnen zieht oder mit Ihnen zusammenlebt, eine gemeinsame Entscheidung? Also Mutter war da noch mit involviert?
Ja, das auf jeden Fall. Es war einfach so, mein Vater hat in seinen letzten Lebenstagen wohl zu meinem Bruder, der mir das aber nicht erzählt hat, gesagt, passt auf eure Mutter auf nach meinem Tod, sie lässt stark nach. Das wusste ich nicht. Mhm. Wir sind in das Haus gezogen, eigentlich auch auf Wunsch meines Vaters, weil er uns gebeten hat, wir sollten doch uns überlegen, ob wir nicht in das Haus ziehen könnten. Es sei doch sehr groß und für meine Mutter, wenn sie allein da wohnen würde, sei es ein bisschen schwierig und sie hätte das ja nicht gelernt, auch vermieten und all sowas. Und ja, wir haben uns dann entschlossen, haben gesagt, ja, wir ziehen mit ins Haus.
Und dann haben Sie erst gemerkt, was mit Ihrer Mutter los ist?
Dann habe ich zuerst gemeint, bei mir stimmt's nicht. Ich dachte, was ist das denn? Meine Mutter ist ja also irgendwie, was sie sagt und macht, ist irgendwie anders wie früher. Habe ich mich so verändert? Wir haben ja lange nicht mehr zusammengelebt. Oder ich bin zuerst gar nicht auf die Idee gekommen, dass mit meiner Mutter was sein könnte. Nie im Leben.
Pflege ist oder kann zumindest sein ein Vollzeitjob, denn was die meisten Menschen nicht ahnen, ist, dass es ja nicht nur darum geht, für die hygienischen Angelegenheiten zu sorgen, sondern es ist ja auch ein Managen des Alltags. Also das geht vom Arzttermin über den, was weiß ich, Friseurtermin, Steuererklärung und so weiter. Wie haben Sie das verbunden mit Ihrem Beruf? Denn Sie hatten ja einen Beruf, Sie waren, sind Physiotherapeutin.
Ja, wir hatten vor allem eine Praxis. Mein Mann ist hausärztlich tätiger Internist gewesen und wir hatten eine eigene Praxis und ich habe immer in der Praxis mitgearbeitet. Gut, dadurch, dass wir selbstständig waren, war ich sehr flexibel. Ich konnte immer tauschen, auch mit anderen, Vormittag, Nachmittag, ein paar Stunden. Das war durch die Selbstständigkeit bei mir jetzt kein großes Problem, aber ich musste natürlich immer alles planen. Ich musste immer genau planen, was mache ich heute, was mache ich morgen. Meine Mutter möchte gerne in die Stadt gehen. Ja, wie kriege ich das unter? Alleine möchte ich sie nicht gehen lassen. Wie kriege ich das jetzt gebacken, dass ich mit dabei bin und dass sie ihr Gesicht wahren kann und dass es in der Praxis auch noch läuft und dass auch noch die Kinder zu ihrem Recht kommen. Ja, das war schon recht tricky.
Und Sie ja auch gelegentlich zu Ihrem Recht.
Ja, das ist jetzt...
Das fand nicht statt.
Also eigentlich habe ich immer versucht, ich mache 5 Minuten Urlaube im Alltag und ich muss zum Glück nicht allzu sehr mich um mich selber kümmern. Also ich bin da nicht so... Ich kümmere mich gerne um andere Leute und dann geht es mir auch gut.
Ich habe die Zahl gelesen, dass es 5 Millionen Angehörige gibt, die über 4 Millionen Pflegebedürftige pflegen. Meistens sind es Frauen, 3 von 4 sind Frauen. Ist denn da eigentlich auch die Möglichkeit vorgesehen, dass man Nein sagt? Also dass man diesen Liebesdienst, der natürlich höchst freiwillig ist, auch ablehnt und sagt, nee, mach ich nicht?
Rein rechtlich geht es natürlich. Die Angehörigenpflege ist ja rechtlich überhaupt nicht geregelt. Der Begriff pflegende Angehörige ist nicht rechtssicher verankert. Das ist eigentlich eine leere Worthülse ohne jede rechtliche Bedeutung. Die Pflege in Deutschland basiert tatsächlich noch auf dem Bismarckschen Grundsatz der subsidiären Sorge füreinander. Man geht aus von Vater, Mutter, Kind, Ehen mit Trauschein. Der Vater arbeitet, die Mutter ist zu Hause, versorgt die Kinder und pflegt. Das ist die Grundlage der Pflege in Deutschland. Die professionelle Pflege ist dann eine Dienstleistung gegen Entgelt, die geregelt und zeitgetaktet und eben auch unter definierten Rahmenbedingungen ergänzend stattfindet.
Kümmern, Frau Bühlen, das war ja in diesen Jahren, die Sie zusammenlebten, das eigentliche Ding. Also organisieren, wie Sie es beschrieben haben. Es wurde dann ja oder wird im Prozess der Demenz immer mehr zum eigentlichen Pflegen. Wann kam für Sie der Punkt, als Sie wussten, ich kann das nicht mehr, wir können das nicht mehr?
Pflege im pflegefachlichen Sinn habe ich nie geleistet. Und das ist auch ganz oft der Fall, dass eigentlich die Gestaltung oder die Organisation des Lebensalltages ist die große Herausforderung. Pflege, da, wenn die tatsächlich nötig geworden wäre, dann hätte ich einen ambulanten Pflegedienst mit dazu geholt zur Unterstützung. Bei mir kam ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht mehr. Entweder geht meine Mutter in die Psychiatrie oder ich. Ich schaffe es nicht mehr, meine Kinder zu begleiten, die ja auch ein Recht haben auf mich als Mutter, die sie ins Leben begleitet. Aber auch in der Praxis war ich auch wichtig. Und meiner Mutter eigentlich ihren Lebensumfeld so zu gestalten, ja, dass das Lächeln nicht aus ihrem Gesicht geht. Das war mir immer sehr wichtig, dass ich sie nicht zu irgendwas zwingen muss oder gängeln muss, sondern dass sie einfach auch zufrieden leben kann mit ihrer Demenz und in ihrer Demenz. Und das alles zusammen habe ich dann tatsächlich nicht mehr auf die Reihe gebracht und musste dann sagen, ich schaffe es nicht mehr.
In die berühmt-berüchtigte Fremdbetreuung geben, mit einem, kann man sich vorstellen, großen schlechten Gewissen. Also hat die Mutter das Lächeln mit ins Heim nehmen können, sodass ihr schlechtes Gewissen vielleicht ein bisschen sich in Grenzen halten konnte?
Ja, ich hatte wirklich sehr viel Glück. Meine Mutter hat es mir unglaublich leicht gemacht. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen und meiner Mutter zu sagen, entweder wir bauen um im Haus und es lebt jemand dann bei dir, damit du nicht so alleine bist, oder du gehst in ein Heim. Und sie hatte im Vorfeld schon immer zu mir gesagt, wenn es mit mir mal schwierig werden sollte, dann bitte gebt mich in ein Heim, was ich natürlich also ziemlich energisch abgelehnt habe. Und wie könnte sie auch nur sowas sagen? Aber sie hat dann tatsächlich, ich habe dann auf meine Frage hin, hat sie dann gesagt, ja, das hätten wir doch schon längst besprochen. Natürlich, sie möchte in das Heim in dem Vorort von München, wo wir unsere Praxis haben. Und hat es dann auch selber der Heimleitung gegenüber vertreten.
Naja, meine Mutter wollte das damals nicht, obwohl sie es vorher auch immer gesagt hatte, wollte lieber ins Gartenhäuschen zu den Gartengeräten ziehen. Ja. Sie sind, haben Sie in irgendeinem Interview gesagt, das ich gelesen habe, mit der Sorge um die Mutter aufgewachsen. Warum gab es diese Sorge offenbar ja schon, bevor Sie mitbekommen haben, dass die Mutter in die Demenz geht?
Ich habe zwei ältere Brüder, die sind im Anfang des Krieges geboren und ich bin nach dem Krieg geboren. Ich bin also so eine Nachzüglerin. Und mein Vater kam sehr spät aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und musste sich jetzt traumatisiert, wie viele aus dieser Generation, auch meine Mutter war sicher traumatisiert, eine Praxis irgendwie suchen und dann noch ein neues kleines Kind mit versorgen, neben den beiden ja ein bisschen größeren Brüdern. Und das alles war wohl recht schwierig und meine Mutter war für mich wie so ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Sie kam aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Hintergrund und war jetzt Frau eines Arztes und Geburtshelfers in einem Münchner Vorort, mein Vater war der Einzige, der studiert hatte in der ganzen Gegend. Also ich habe niemanden gekannt, der auch studiert hätte. Es war also eine ganz andere Gesellschaftsumgebung. Und meine Mutter hat sich tapfer geschlagen, aber ja, sie war nicht wirklich, sagen wir mal, seelisch auf der Sonnenseite. Und ich hatte immer Angst um sie als Kind. Ich hatte einfach viel Angst.
Ist das jetzt typisch Brigitte Bührlin oder ist das typisch Frau? Will sagen, haben die Brüder, von denen Sie gesprochen haben, die Sie haben, das ähnlich empfunden?
Ja, wir sind so eine Familie, wir haben nicht gesprochen. Das ist so ein bisschen wie so Buddenbrock-artig. Da wurde nicht gesprochen über persönliche Gefühle oder irgendwas Familiäres. Da hat man weder in der Familie gesprochen noch außerhalb der Familie. Man hat einfach irgendwie versucht, ich weiß es eigentlich auch nicht, zu überleben oder wie auch immer. Ja,
so haben sich dann die beiden Brüder, als es darum ging, sich um die Mutter zu kümmern, mit eingebracht oder haben sie ihnen das überlassen?
Ich würde mal so sagen, sie haben es mir gerne überlassen. Und ja, so ganz traurig war ich auch, muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht darum, weil dann konnte ich den Weg so ein bisschen wirklich begleiten, meine Mutter auch. Und meine Brüder waren aber sehr kooperativ. Also sie haben mir nie irgendwelche Steine in den Weg gelegt, sondern wir haben das aufgeteilt. Wirklich, mein einer Bruder hat die mehr das Drumherum, sagen wir Haus und Hof und alles, was da so zu regeln ist, übernommen. Und ich habe eben diese ganze Alltagsbegleitung.
Also war es zumindest nicht selbstverständlich, du bist die Frau, du machst das?
Nein, es muss ich aber sagen, ich selber habe das auch so übernommen. Also ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Jetzt im Nachhinein mache ich mir natürlich schon Gedanken und denke mir, naja, ich bin auch ein Kind meiner Zeit irgendwie gewesen. Ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen anders aufteilen, ich weiß es nicht.
Jedenfalls haben Sie dann aus dieser privaten Erfahrung mit dem Kümmern, mit dem Pflegen eine gesellschaftspolitische Aufgabe gemacht für sich. Und Sie haben diese Stiftung, Wir Stiftung für pflegende Angehörige, gegründet. Da geht es nicht nur um Demenzkranke, sondern es geht um alle Menschen, die sich um ihre Familienmitglieder kümmern. 2010 war das. Was hat Sie da angetrieben? Frust, Wut, Begeisterung, Ärger, weitergeben? Was war immer Ihr Motiv?
Also ich bin ein bodenlos neugieriger Mensch und ich muss immer ganz genau wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und als meine Mutter im Heim war, habe ich einfach viel erlebt und habe mir immer gedacht, ja, warum ist es denn so, wie es ist? Und habe angefangen zu fragen und habe mich wie eine Raupe durchgefressen mit Fragen durch dieses System. Ich habe gefragt, wer kontrolliert die Verwendung der Gelder? Dann hieß es niemand. Dann fand ich das merkwürdig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer legt dann fest, was überhaupt bezahlt wird von unseren Geldern? Und dann habe ich gemerkt, wir sind die Auftraggeber der Pflege, wir, die Bürger und Bürgerinnen. Wir finanzieren alles, wir zahlen solidarisch ein in die Versicherung und den Rest bezahlen wir aus unseren Ersparnissen. Und wir haben an keinem Punkt Mitspracherechte, Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte, keine Kontrollrechte, gar nichts, keine quasi Verbraucherrechte. Und da bin ich immer nachdenklicher geworden und gedacht, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Da bin ich in ganz Deutschland auf die Suche gegangen, ob es da nicht doch irgendwas gibt. Da habe ich festgestellt, nein, da gibt es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja verrückt. Also so kann es ja irgendwie nicht bleiben. Und dann habe ich immer gesucht nach anderen Leuten, die vielleicht mit denen zusammen ich das machen könnte oder fragen könnte. Und dann habe ich festgestellt, irgendwie habe ich da auch nicht niemanden gefunden. Ja, und dann habe ich gedacht, dann muss ich selber machen.
Wir sollten vielleicht die Unterscheidung machen. Es ist keine Selbsthilfegruppe. Also Sie wollen mit dieser Stiftung schon mehr, als dass man zusammenkommen kann und sich austauscht, obwohl das natürlich auch wichtig ist.
Nein, die Stiftung ist im Schwerpunkt eine politisch-operative Stiftung. Ich will wirklich was verändern.
Was genau wollen Sie verändern? Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt kurz die Sendung verlängern, damit Sie das alles aufzählen können.
Ich habe einfach gemerkt, dass wir kein Lobbybewusstsein haben. Es pflegende Angehörige gibt es in allen Altersgruppen, eben von Kindern angefangen bis zum Lebensende eigentlich. Und Pflegebedürftige gibt es auch in allen Altersgruppen. Also ist es ein Thema, das potenziell 80 Millionen betrifft, also eigentlich uns alle. Ja, und deswegen möchte ich auch uns alle erreichen und ermutigen, selber zu sagen, was wir brauchen.
Also es geht mal darum, Stimme zu sein für die Menschen. Wir haben gesagt, sind ungefähr 5 Millionen aktuell, soweit man das überhaupt so genau zählen kann. Sie wollen auch Expertise bündeln, nehme ich an, weitergeben auch?
Nein, sondern der Kern meiner Arbeit ist eigentlich, hilf mir es selbst zu tun. Ich ermutige und ermuntere meine Mitmenschen, da wo ich sie nur immer treffe, selber zu sagen, was sie brauchen. Sich zu zweit, zu dritt, da wo sie wohnen, zusammenzutun. Mal zu überlegen, was brauchen wir denn? Man kann ja auch miteinander telefonieren, man kann online miteinander kommunizieren. Und dann zu den Politikern und Politikerinnen vor Ort gehen und mit ihnen sagen, was da, wo wir leben, was wir brauchen. Und eben sagen, wir wollen auch eingebunden werden in die runden Tische, in die Sozialforen oder was auch immer in dem jeweiligen Sozialraum es da gibt. Denn ich habe festgestellt, unsere runden Tische zum Thema Pflege sind bürgerfrei. Da sind nur Funktionsträger und Trägerinnen. Das ist nicht, das diskreditiert sie nicht, aber es ist eben zu wenig. Es fehlt die Alltagserfahrung, die Alltagsexpertise an den Tischen.
Also Mitsprache auf alle Fälle ist ganz wichtig. Wenn man sich das jetzt anguckt, was in den Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich schon, seitdem Sie das mit Ihrer Mutter erlebt haben, in der Pflege, in dem sich kümmern, da hat sich ja schon ein bisschen was getan, oder? Also es gibt doch inzwischen finanzielle Unterstützung, es gibt Pflegestützpunkte jedenfalls in den Städten, es gibt ein Beratungsnetz, oder ist da wirklich aus Ihrer Sicht fast gar nichts passiert?
Also wenn ich jetzt mal ein bisschen böse bin, dann würde
Bitte
ich sagen,
sagen
man hat alles getan, um praktisch die Situation so zu erhalten, wie sie ist. Hier ein bisschen Geld, da ein bisschen Beratung, dort ein bisschen von irgendwas. Aber was man nicht getan hat und was politisch bis heute aussteht, mal wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, wie soll es zukünftig weitergehen, wenn wir Frauen gut ausbilden, hochqualifiziert, ist ja auch ziemlich teuer, die Ausbildung, und völlig in Ordnung, aber dann sollten sie doch auch arbeiten können, dann sollten sie doch auch ihr Leben selber gestalten können. Wenn wir aber von den Grundlagen her ein System haben, das sagt, wenn eine Pflegesituation eintritt, dann sind wir wieder bei Bismarck, dann natürlich pflegt ihr wieder zu Hause. Ja? Und viele können es dann nicht mehr vereinbaren mit Berufstätigkeit und bleiben wirklich ganz zu Hause. Ja, dann frage ich mich, warum wir die Frauen überhaupt ausbilden.
Also hat es auch was letztendlich mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun. Bismarck fiel jetzt schon zweimal. Also die Pflege ist bei uns noch weitestgehend tatsächlich, trotz der kleinen Schräubchen, an denen gedreht wurde, organisiert wie zu Bismarcks Zeiten, also im 19. Jahrhundert. Da waren die Menschen in der Regel verheiratet. Sie lebten mehrheitlich in dörflichen Strukturen. Es gab weniger Singles, weniger Kinderlose. Und das war sozusagen die Grundlage. Dann fordern Sie schlussendlich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht weniger als eine Revolution.
Ja, ich lebe ja in Bayern. Ne?
Und da revolutioniert man.
Und unser Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Herr Holecek, fordert ja auch eine Reform und eine Revolution. Ja, es liegt vielleicht ein bisschen an dem Bundesland, aus dem ich komme, aber mal so ganz ernsthaft, ja, wir brauchen dringend eine wirklich Karten auf den Tisch. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Zukunft gestalten können. Mit diesem System sicher nicht. Ich meine, alle Länder um uns rum haben reformiert, die skandinavischen Länder schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber auch Österreich, die Schweiz. Man überlegt sich zumindest, wie man die Pflege zukunftssicher gestalten könnte. Ja, in Deutschland gehen wir nach wie vor davon aus, die Zivilgesellschaft subsidiär pflegt sich unentgeltlich weiterhin. Und also das sind keine grundsätzlichen Reformüberlegungen. Hier ein bisschen Geld, da ein bisschen davon und dort. Und das soll dann in die Zukunft führen? Nein.
Und wenn man nach Dänemark beispielsweise schaut oder nach Österreich, wie Sie sagen, wie kann man es ganz anders machen?
Ja gut, die skandinavischen Länder, die haben so eine Art Grundreform gemacht. Die haben dann praktisch die gesamte Pflege steuerfinanziert und kommunal organisiert. Wenn ich einen Pflegebedarf habe, dann kann ich an eine Stelle in der Kommune gehen und mir da Hilfe holen. Und dann wird mir ein Pflegesetting praktisch organisiert, sodass eigentlich jeder versorgt ist. Nicht jetzt vielleicht optimal, aber zumindest jeder hat so eine Grundversorgung. Und wenn ich aber sage, ich möchte meine Mutter doch lieber auch selber gerne mit begleiten, dann kann ich einen Anstellungsvertrag bekommen und je nachdem, wie viel Leistung, Eigenleistung ich einbringen kann, werde ich bezahlt.
Und das heißt, die Gefahr, dass ich dann wegen der Verdienstausfälle, die ich ja habe, wenn ich mich kümmere, in die Altersarmut selber irgendwann rutsche, wird dadurch geringer.
Ja, natürlich. Ich meine, es kann doch kein Zukunftsmodell sein, dass gut ausgebildete Frauen rausgehen aus dem Beruf, da nicht mehr reinkommen, ihre Altersvorsorge nicht mehr selber praktisch gestalten können und dann in der Altersarmut landen. Also das ist doch auch nicht wirtschaftlich.
Manchmal, apropos Geld, sind ja auch Entscheidungen oder Entwicklungen, naja, die haben zwei Seiten. Also ich erinnere an zwei Punkte. Zum einen haben wir das sogenannte Tariftreuegesetz seit August. Da geht es um die Bezahlung von professionellem Pflegepersonal. Und zum anderen gibt es eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den gesetzlichen Mindestlohn für ausländische Betreuungskräfte in privaten Haushalten. Mhm. So, warum zwei Seiten? Einerseits kann man natürlich sagen, dass endlich mal, danach geschrien haben wir wegen Corona laut, dass endlich mal professionelle Pflege vielleicht besser, etwas besser bezahlt wird. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich für pflegende Familienangehörige, dass es teurer wird, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Ja, wir haben ja oft, vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Professionelle Pflege ist ein Beruf zum Gelderwerb. Den habe ich freiwillig gewählt. Und oft ist es auch Berufung, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist ein Beruf, den ich freiwillig gewählt habe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn ich abends nach Hause gehe, dann pflege ich oft noch als Privatperson einen Angehörigen. Also das eine ist die Bürgerebene, da fallen wir alle drunter, und das andere ist die Berufsebene. Ja, und es ist ein ergänzender Beruf. Nie und nimmer könnte die professionelle Pflege 7 Tage in der Woche, 24 Stunden und 365 Tage im Jahr die Pflege sicherstellen. Nie und nimmer. Also brauchen wir dann noch, weil wir es als Zivilgesellschaft auch nicht mehr können, wir wohnen nicht mehr alle in Clustern zusammen und nicht mehr am gleichen Ort, dann fehlt einfach was. Und dieses fehlende Element, das sind jetzt diese ausländischen sogenannten 24-Stunden-Betreuungskräfte, die eigentlich nirgendwo reinpassen, ja, weil sie sind keine professionellen Pflegekräfte, sie sind aber auch nicht irgendwie aus den Familien, und das sind merkwürdige Arbeitsverhältnisse insgesamt.
Es geht, Brigitte Bühlen, nicht nur darum, dass Pflegende mehr staatliche Unterstützung bekommen, dass sie mehr Mitspracherechte bekommen. Letztendlich geht man doch von viel mehr Elementen aus, die dazugehören, wenn wir das Ganze revolutionieren wollen. Und dann muss man alles mitdenken. Das fängt doch im Grunde schon ja beim Wohnungsbau an. Also ich meine, wie viel barrierefreie, pflegefreundliche Wohnungen haben wir?
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch eine wichtige Facette. Spielt auch Inklusion mit eine Rolle. Ja, wie inklusiv sind wir eigentlich? Und ich habe immer so das Gefühl, wir sitzen so in Schachteln. Also unser ganzes, zumindest Pflegesystem, ist so ein Schachtelsystem. Also Schachtel Wissenschaft, Schachtel Wirtschaft, Schachtel Zivilgesellschaft, Schachtel was weiß ich. Und dann ist ein Deckel drauf und jeder behandelt das Thema in seiner Schachtel. Meine Vorstellung ist, wir sollten mal die ganzen Schachteldeckel wegwerfen und alle mal rausgehen und uns vor diesen Schachteln treffen und nach vorne schauen, da ist unsere Zukunft am Horizont, und vielleicht sollten wir mal gemeinsam nachdenken, wie wir gemeinsam mit den Fähigkeiten, die wir haben und den Expertisen, die wir haben, unsere Zukunft gestalten.
Wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man, Sie sind einerseits sehr engagiert, aber Sie sind auch sehr verbindlich. Wie sehen Sie sich denn, Frau Bühlen, selbst? Sind Sie eher Brückenbauerin oder eher Kämpferin, Barrikadenstürmerin?
Beides. Um mein Ziel zu erreichen, bin ich primär Brückenbauerin. Ich versuche zu verstehen die einzelnen Elemente. Ich versuche zu verstehen, wie Wissenschaft tickt, wie Wirtschaft tickt, wie wir als Zivilgesellschaft praktisch ticken. Und dann versuche ich, Türen zu öffnen, Brücken zu bauen, dass eben auch wir in der Angehörigenfunktion über diese Brücken gehen können, dass wir mit Wissenschaft in Kontakt kommen, dass wir mit Wirtschaft in Kontakt kommen, dass wir verstehen, was da passiert und wie wir uns da Zugänge verschaffen können, auch Politik natürlich, zur Politik, da baue ich Brücken. Aber in den einzelnen Strukturen, wenn es dann, sagen wir, bei in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft oder in der Politik um konkrete Themen geht, ja, da stürme ich gern gegen Barrikaden an.
Wie viel versprechen Sie sich, Frau Bühlen, für die Unterstützung Pflegender, sei es jetzt familiärer oder eben auch professioneller, von neuen Technologien? Also Tele-Nursing ist ein so ein Stichwort. Pflegeroboter, ich meine, die können den Arzt rufen, Musik spielen, unterhalten, kuscheln. Erhoffen Sie sich da einiges an Unterstützung?
Also ich bin ja so ein bisschen ein Technikfreak und ich interessiere mich sehr und bin auch ziemlich gut eingebunden in so diese Digitalisierungsszene, die nach vorne schaut. Da bin ich auch auf europäischer Ebene recht gut eingebunden. Und ich habe auch Kontakt mit Startups. Und wenn die mich fragen, ob ich denke, dass das, was sie sich da ausgedacht haben, dass das auch einen Markt hat und dass das gebraucht wird, dann setze ich mich oft mit denen zusammen und wir besprechen mal durch, wie es von der, sagen wir, von der Lebensrealität her, wie praktisch und wie brauchbar der Gedanke ist. Und da kommen dann ganz gute, ja, oft Gespräche zusammen und so manchmal kann man dann auch was, ja, doch noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel mit reinbringen. Denn wenn ich mir was ausdenke für eine Gruppe, dann heißt es nicht, dass diese Gruppe das auch brauchen kann im Alltag.
Dieses Stichwort für andere mitdenken können, Empathie, vielleicht kann auch da neue Technologie was bewirken. Ich habe von einem spannenden Projekt jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, vom Verein Glücksmomente. Und da kann man mit einer Datenbrille simulieren über virtuelle Realität, also praktisch selbst erleben, wie sich Demenz für Betroffene anfühlen kann. Vielleicht bewirkt sowas auch was?
Ja, ich kenne das Projekt und sowas... Also
Spielerei?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir macht sowas wahnsinnig Spaß. Ja. Also jetzt mal jenseits aller pädagogischen oder sonstigen Überlegungen, ich finde sowas sehr, sehr spannend. Und ich denke mir, wir könnten auch viel mehr in unsere Altenheime viel mehr Spaß reinbringen mit auch solchen Brillen. Da kann man Spiele machen damit, da kann man einfach auch Erinnerungen auffrischen. Da kann man zum Beispiel im Gebirge sein oder irgendwo in ein Museum, durch ein Museum gehen, virtuell oder sich auch mit anderen treffen. Also da ist so viel Potenzial. Da kann man natürlich kontrovers drüber denken, aber ich finde, das soll doch jeder selber entscheiden.
Wer wird Sie, Brigitte Bühlen, eines Tages pflegen, wenn es dazu kommt?
Jetzt sage ich einen Satz, der kann natürlich auch missverstanden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Kinder nicht davon abhalten kann, mich zu pflegen. Aber ich finde, das ist kein Zukunftsmodell. Und ich finde, es muss so sein, dass wenn möglich, man kümmert sich gern umeinander, ja. Aber wo es einfach nicht möglich ist, muss man mit gutem Gewissen diese Sorge auch abgeben können an ein System, das die Pflege sicherstellt. Und zwar eine gute Pflege sicherstellt.
Reden Sie dann über dieses Thema auch mal mit den Kindern und genauso sehr mit Sohn wie mit Tochter?
Die Kinder reden mit mir darüber.
Ja, und die sagen, Mami, wir wollen, dass wir dich pflegen können, so wie du damals Oma?
Ja, die sagen, jetzt mach dir doch endlich mal Gedanken darüber, wie stellst du dir vor, wie möchtest du es gerne haben? Ja, und die Beantwortung steht tatsächlich noch aus.
Brigitte Bühlen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Dank Ihnen.